Hallo und willkommen. Es geht weiter mit dem Runner's World Podcast und heute machen wir einen Ausflug in die Welt des Triathlons. Zur Erinnerung, dabei geht es darum, zu schwimmen und Rad zu fahren und dann erst zu laufen. Und zwar im Falle der Triathlon-Langdistanz sogar 3,8 Kilometer zu schwimmen, dann 180 Kilometer Rad zu fahren und dann noch entspannt einen Marathon zu laufen. Naja, obwohl so entspannt ist es dann vielleicht doch nicht mehr. Zumindest im Falle der echten Profis, die das Ganze dann auch noch möglichst schnell absolvieren möchten. Und einer, der das schon mehrfach als Allerschnellster auf der Welt gemacht hat, das ist Patrick Lange, mehrfacher Ironman-Weltmeister und bekannt als besonders schneller Läufer unter den Triathleten. In dieser Podcast-Folge in Kooperation mit Garmin haben wir mit Patrick Lange gesprochen über seine bisherigen Wettkämpfe, Erfolge, Rückschläge, was in Zukunft ansteht, wie er gerade trainiert und wie es sich anfühlt, neuerdings sogar auch Buchautor zu sein. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch und dieser Podcast-Folge. Ja, heute zu Gast im Runner's World Podcast Patrick Lange, zweimaliger Triathlon-Ironman-Weltmeister. Es gibt ganz viel zu besprechen. Wo fangen wir an? Erstmal, hallo Patrick, schön, dass du da bist, dass wir uns heute zusammenschalten. Ich sitze in Hamburg, du bist wahrscheinlich gerade zu Hause in Salzburg.
Ganz genau, du erreichst mich in Salzburg, wie ein großer Podcast-Kollege jetzt sagen würde. In meinem Büro und es gibt tatsächlich ein paar wichtige Sachen zu besprechen. Von daher bin ich schon ganz gespannt auf deine Fragen.
Ja, eine sieht man schon so ein bisschen. Das ist eigentlich nicht so eine schöne Sache. Du hast so eine Schlinge um den Hals gerade, wo dein Arm drin hängt. Ja, du bist gerade verletzt leider. Was ist da los?
Das ist richtig. Ich war ja bis letzte Woche noch im Trainingslager auf Gran Canaria, bin ich da auf die erste Weltmeisterschaft des Jahres. Dieses Jahr gibt es ja zwei Ironman-Weltmeisterschaften vorbereitet und ja, bin beim Radtraining gestürzt, bin mit meinem Trainingskollegen kollidiert durch eine Unachtsamkeit meinerseits und bin dann ja bei ca. 38 km/h doch sehr unsanft auf den Asphalt geknallt, habe die komplette Energie eigentlich mit meiner Schulter aufgenommen und habe mir dabei eine klassische Schulter-Eckgelenksprengung zugezogen, die dann jetzt auch operativ versorgt wird und dann beginnt die Reha. Aber insgesamt bin ich trotzdem guter Dinge. Es ist mir durchaus bewusst, das ist Leistungssport, das ist eben einfach ein ständiges Wandeln auf des Messers Schneide und diesmal schwang das Pendel mal zu meinen Ungunsten aus. Das ist mein erster Radsturz, ich glaube, seit 7 Jahren. Und von daher hat es mich halt jetzt mal erwischt. Ist tatsächlich natürlich blöd, weil die Form sehr, sehr gut war. Alles hat irgendwie in die richtige Richtung gedeutet. Und dann durch eine Sekunde Unachtsamkeit hat's dann eben zu dieser jetzt doch längeren Pause dann geführt.
Auf jeden Fall super ärgerlich. Wir drücken schon mal die Daumen, dass das mit der OP und der Reha alles gut läuft und gehen mal davon aus, dass du dann auch besser als je zuvor zurückkommst. Du scheinst es auch sehr gelassen zu nehmen. Das ist vielleicht so ein Punkt, wo wir mal einhaken können. Es ist jetzt so gesehen ein Rückschlag und davon gab es vielleicht auch schon den einen oder anderen in deiner Karriere. Und unter anderem darum geht es auch in deinem neuen Buch, das jetzt kürzlich rausgekommen ist. Becoming Iron Man heißt das. Ich habe es hier auch vor mir, Mein Weg zum Weltmeister im Triathlon. Ja, erstmal, wie fühlt es sich an, jetzt auch Buchautor zu sein?
Es ist ja ein Projekt gewesen, was wir Corona-bedingt jetzt über 2 Jahre tatsächlich gemacht haben. Und dann das finale Ergebnis in Händen zu halten, war ein ganz tolles Gefühl, aber auch gleichzeitig ein, ich will mal sagen, befremdliches, weil du bekommst einen Umschlag vom Verlag und du machst den Umschlag auf und dann ist halt da ein Buch drin und du weißt halt, okay, das ist jetzt irgendwie auf 256 Seiten ist jetzt so dein ganzes Leben irgendwie beschrieben. Hinzu kommt natürlich dann einfach so, dass man natürlich gespannt ist oder ich sehr gespannt war, wie kommt es an? Hatte mir natürlich auch erhofft, dass es einfach positives Feedback erhält, weil es doch schon sehr private Einblicke gibt. Das war, was mir auch wichtig war, dass man die Chance nutzt, wirklich mal ausführlich über alles zu reden, was halt so passiert ist, wirklich die emotionale, die Gedankenwelt mal darzulegen und eben ja dann auch die Hoffnung, dass eben viele Menschen da auch sich vielleicht wiederfinden, eine Bestärkung finden und da auch einiges mitnehmen können, einiges rausziehen können.
Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, also wie sich das jetzt so anfühlt. Also ich habe es auch gelesen und dachte währenddessen schon so, es ist so ein bisschen, als würde man das Tagebuch von jemandem lesen, ne? Und nun ist das ja für dich so, dass dein Tagebuch quasi im Buchladen steht und jeder, der möchte, kann es kaufen, so. Aber genau, also du siehst das eher so als, ja, Chance auch mal, dich als Menschen mehr darzustellen.
Ganz genau. Auch, wie gesagt, es ist ein ganz tiefer Einblick in mein Seelenleben auch. Und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, was würde mich denn interessieren, wenn ich die Chance bekomme, mal so hinter die Kulissen zu sehen. Und vor allen Dingen wichtig war mir oder hat mich dann interessiert, zu erleben oder zu lesen, was passiert, wenn die Hotelzimmertür zugeht. Wie ist dann wirklich der Prozess im Kopf? Und nach außen wirken ja Profis und Wettkämpfer immer wie so ein bisschen unantastbar. Man muss natürlich auch ein gewisses Gesicht auflegen in solchen Pressekonferenzen, wo dann die Konkurrenten auch noch dabei stehen. Da muss man einfach auch ein Stück weit das Spiel so ein bisschen mitspielen.
So als Teil deines Jobs sozusagen.
Ja, schon, natürlich, klar. Da lässt man sich einfach nicht in die Karten gucken. Ist ja ganz, ganz logisch. Und da war es mir einfach, hat mich einfach interessiert, wie gehen damit Sportler um? Und da habe ich jetzt einfach mal ganz ausführlich meine emotionale Achterbahnfahrt beschrieben, die, glaube ich, auch ja doch recht eindrucksvoll darlegt, dass es eben nicht nur alles immer bergauf geht und dass man ja durchaus auch mal hadert mit sich.
Genau, vielleicht steigen wir da so ein bisschen detaillierter ein. Genau, also vielleicht steigen wir mal ganz, ganz früh auch ein. Das fand ich schon eine interessante Perspektive. Also, dass du auch in deiner Kindheit wirklich anfängst, wie du überhaupt zum Sport gekommen bist. So, ne? Also irgendwie warst du wohl als Kind schon immer draußen unterwegs und hast da den Nervenkitzel gesucht. Und dann war es aber auch so seitens deiner Eltern ja schon mal. Ja, also wurdest du da viel unterstützt. Und ich fand ganz nett das Zitat deiner Eltern, als es hieß, der Junge hat ADHS, der nimmt jetzt keine Tabletten, der geht ab jetzt zum Sport. Das gibt dir plötzlich wieder sowas sehr, sehr Menschliches und auch eine Dimension vor 2016, nenne ich es mal. Also ich glaube, vor 2016 hatte dich die breite Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so auf dem Schirm und 2016 war ja dann nochmal so vielleicht für alle, die jetzt nicht so ganz im Triathlon beheimatet sind, aber das Jahr, in dem du dann auf Hawaii aus dem Stand Dritter wurdest, ne? Und dann warst du plötzlich da und bis dahin war es ein steiniger Weg, so, ne? Wo du ja dann auch an dem Punkt standest, mache ich das jetzt, setze ich jetzt alles auf eine Karte? Und wie geht das überhaupt, alles auf die Karte zu setzen, um mich finanziell über Wasser zu halten? Also alles nicht so glorreich, wie es dann vielleicht ab den großen Erfolgen so scheint nach außen hin.
Ja, das ist ja meistens irgendwie nur die Spitze des Eisbergs, ne? Das ist auch, glaube ich, das, wo dann viel Neid entsteht vielleicht auch oder in sozialen Medien auch teilweise Missgunst, weil natürlich den harten steinigen Weg, die tiefen Tiefs spiegeln natürlich so einen Erfolg nicht da und dann bist du plötzlich im Rampenlicht für mich war es dann auch schon etwas befremdlich zu hören, ja, du kommst ja jetzt aus dem Nichts. Und ich habe das im Buch ja auch geschrieben, es ist so ein 15 Jahre währendes Nichts aus harter Arbeit, Blood, Sweat and Tears. Also das war ja wirklich alles andere als einfach gegen die Widerstände, auch familiärerseits, die es durchaus gab, sich durchzusetzen mit dem typischen deutschen Credo, ja, mach doch was Gescheites, brotlose Kunst und so weiter. Aber wie gesagt, auch ein wichtiger Aspekt, den ich da beschreiben wollte und glaube, wo ich doch viele Leute auch erreichen möchte und ermutigen möchte, zu sagen, hier, das ist halt mein Traum und ich glaube daran, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist das Richtige und dann lasse ich mich auch nicht von dem Weg abbringen.
So, genau, lasst euch nichts erzählen. Finde ich auf jeden Fall eine gute Botschaft, die im Buch auch gut rüberkommt. Und die bisherigen Reaktionen waren wahrscheinlich auch positiv.
Ja, ganz genau. Also ich bin wirklich total überwältigt eigentlich von dem Feedback. Wir haben es auch tatsächlich geschafft. Ab heute dürfen wir auch darüber reden, dass wir auch Spiegel Bestseller sind. Haben dann eine hohe Platzierung auch in diesem Ranking irgendwie erreicht und muss wirklich sagen, was tatsächlich sehr selten ist in den heutigen Zeiten, das Feedback ist durch die Bank positiv. Also ich habe über das Projekt, das Buch, glücklicherweise bis jetzt noch gar kein negatives Feedback. Vielleicht ist es auch nicht an mich herangetragen worden. Mit Sicherheit gibt es auch Kritiker. Aber gerade in der heutigen Zeit in Social Media, wo einem ja tatsächlich oft auch viel harte Kritik entgegenschlägt, kam es total gut an und ist wirklich wirklich sehr, sehr, sehr gut angenommen worden. Und das ist genau das, was ich auch erreichen wollte, dass es möglichst viele Leute abholt, dass es vielen Menschen einen anderen Blick auf mich gibt als Mensch. Und das finde ich total schön, dass das geklappt hat.
Und denkst du, dass sich dadurch vielleicht auch in den anstehenden Wettkämpfen, über die wir gleich noch genauer sprechen werden, was ändern wird? Also dass man dich dann, dass du in einer anderen Wahrnehmung stehst? Oder denkst du, das ist gar nicht so ein Unterschied?
Na, ich glaube, unter der Konkurrenz wird das keinen großen Unterschied machen. Ich denke eher, dass das ein Öffentlichkeitsprojekt war und da eher die Fans des Ausdauersports im Generellen sich abgeholt fühlen. Und die Konkurrenz, ja, ich meine, nee, das glaube ich nicht. Und vor allen Dingen nicht, wenn der vielleicht vor einem Rennen hin und her, vielleicht wird es dann den einen oder anderen geben, der sagt, hier, habe ich mir durchgelesen, fand ich cool. Aber ich glaube, in dem Moment, wo der Startschuss gefallen ist, dann ist es sowas komplett aus dem Kopf und dann geht's darum, wer gewinnt.
Und so soll es ja im Prinzip auch sein. Was beschreibst du im Buch ja auch immer wieder, dass du vorher so eine Tendenz hast, dich auch ein bisschen nervös zu machen, aber mittlerweile da auch ganz gute Taktiken gefunden hast, das dann nicht zu tun. Das fand ich auch ganz interessant. Aber lass uns gerne mal so in Richtung der besagten Wettkämpfe gucken. Ich denke, wir werden vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal auf ein Anekdötchen aus dem Buch zurückkommen. Jetzt ist es ja dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, so, es gibt sogar zweimal die Ironman WM. Eine ist leider für dich dann jetzt eher nicht mehr erreichbar. Die zweite dann aber schon, also Oktober 2022 auf Hawaii, willst du auf jeden Fall wieder angreifen?
Definitiv. Ich denke auch, dass ich schon vorher ins Renngeschehen eingreifen können werde. Wir haben uns jetzt mal den Juni, Juli als Ziel gesetzt, weil natürlich für mich als Sportler auch immer wichtig ist, dass ich mich auf einen Wettkampf oder halt auf ein bestimmtes Team vorbereiten kann. Und von daher bin ich da ganz guter Dinge, dass jetzt nach erfolgreicher OP dann die Reha schnell beginnt und ich dann Mitte Mai hoffentlich wieder voll ins Training einsteigen kann, ohne Rücksicht zu nehmen auf die Schulter. Und dann ist definitiv eine Langdistanz auch vor dem großen Event auf Hawaii noch möglich. Mhm. Und wie immer in unserem Ironman-Zirkus ist natürlich der Ironman Hawaii das, was zählt. Und der Wettkampf, auf den alle gucken werden, und ich habe es auch schon vor der Verletzung gesagt, der der echte Ironman-Weltmeister 2022 wird auf Hawaii gekrönt.
Und den hast du ja sogar zweimal schon gewonnen, eben 2017 und 2018. Genau, weißt also auf jeden Fall schon, wie sich das anfühlt, da als Erster über die Ziellinie zu laufen. Das ist ja dann am Ende der Marathon.
Ja, das mir ist die Ehre zuteil geworden, jetzt schon zweimal. Und das ist natürlich ein Gefühl, was ich wieder haben möchte. Und ja, es ist jetzt nach zwei ausgefallenen Austragungen, 2020 und 2021, konnte der Ironman Hawaii nicht stattfinden, einfach Corona-bedingt, weil die Insel da tatsächlich doch relativ mau aufgestellt ist, was so Intensivbetten angeht. Ich glaube, wir haben in Kona gibt es nur 6 Intensivbetten und das Risiko war einfach nicht tragbar, da irgendwie 5.000 Leute dann einfliegen zu lassen. Was ich auf einer sachlichen Ebene natürlich total verstehe, auf einer emotionalen Ebene, ist das natürlich für den Triathlonsport eine ganz, ganz schwierige Situation gewesen, harte Nuss. Und von dem her, hoffe ich, dass es dieses Jahr dann endlich klappt. Hoffe, dass da die Ereignisse, die wir jetzt leider irgendwie wieder miterleben müssen, wo Corona in den Hintergrund rückt, die ja wirklich aufs Allerschärfste zu verurteilen sind, dass die da nicht auch noch negativ reinspielen. Warten wir es mal ab, aber ich bin trotzdem guter Dinge.
Nochmal zur jetzt schon fast kleinscheinenden Corona-Krise zurückkommen und fragen, hat sich da bei dir irgendwas geändert? Stichwort Anekdote aus dem Buch. Da steht nämlich noch, wie du 2019 nach Hawaii in der Economy Class geflogen bist und dich dann irgendjemand im Flugzeug eigentlich die ganze Zeit angehustet hat. So. Also das ist ja auch so ein sehr lockerer Umgang damit, obwohl eigentlich klar ist, als Spitzenathlet bringst du dein Immunsystem immer ans Limit. Bist du da vielleicht auch irgendwie vorsichtiger geworden und achtest jetzt auf sowas oder andere Dinge mehr?
Ja, meine Frau hat damals schon gesagt, so, wir müssen uns unbedingt wegsetzen. Das Flugzeug war komplett aber ausgebucht. Und von dem her habe ich dann gesagt, ja, geht halt nicht. Wahrscheinlich wäre es doch irgendwie gegangen. Und von dem her, klar, die Lektion habe ich gelernt und würde dementsprechend da jetzt auch anders reagieren. Heutzutage ist es natürlich auch so, dass man mit Maske im Flieger sitzt und ich denke auch in Zukunft da nicht blöd angeguckt wird, wenn man mit Maske im Flieger hockt, was damals ja noch komplett, dass man ja als Verrückter irgendwie betrachtet worden, wenn man sich so verhalten hat. Und von dem her, ja, hat sich, glaube ich, da schon auch viel geändert in der Zwischenzeit und würde da definitiv anders agieren.
Okay, der Flieger nach Hawaii ist dann ja aber schon fast die Spitze des Eisbergs. Vorher steht ja noch ganz, ganz viel Training auf dem Programm. Jetzt gerade eingeschränkt. Wie schwer ist es, dich zurückzuhalten? Und was, also wenn du was an der Schulter hast, kannst du denn jetzt vielleicht sogar ein bisschen Radfahren, laufen, irgendwie in eingeschränktem Maße? Oder ist erstmal komplett Pause angesagt?
Prinzipiell ist Pause angesagt. Also das, was ich gerade mache, kann ich nicht als Training bezeichnen. Das ist den Kreislauf ein bisschen in Schwung halten, spazieren gehen, auf der Rolle ein bisschen fahren. An Laufen ist nicht zu denken, weil eben die Vibration oder die Erschütterung einfach im Schultergürtel sehr wehtun. Im Schwimmen sowieso nicht. Ich werde morgen mal Aquajoggen gehen. Das geht ja mit angelegtem Arm und ansonsten ja auf der Rolle fahren, aber dass da wirklich ein Trainingsreiz passiert, das nicht. Das ist höchstens, um den Kreislauf so ein bisschen in Schwung zu halten. Und dann nach der OP ist die Schulter dann voll belastbar. Das heißt, da ist man dann sozusagen immer nur schmerzinduziert unterwegs. Das heißt, wenn mir irgendwas wehtut, dann muss ich da halt ein bisschen zurückrudern, aber ich vermute schon, dass ich eben bis Ende der Woche dann auch wieder gescheites Radtraining auf der Rolle machen kann und so in 2-3 Wochen eben laufen kann und dann habe ich, glaube ich, so das Gröbste zusammen, um zumindest das Herz-Kreislauf-System so am Laufen zu halten, dass dann das Schwimmen sozusagen draufgesetzt werden kann und es dann wieder geht. Also bin da ganz guter Dinge.
Hol uns doch gerne mal so ein bisschen ab. Also jetzt sagst du, so ein bisschen auf der Rolle fahren ist dann eher Erhaltungsmaßnahme. Wie viele Stunden pro Woche würdest du denn aber so jetzt im Normalfall trainieren? Oder wenn du, genau, wenn du gerade in der Ironman-Vorbereitung bist. Also ich glaube, wir Läufer sind da nochmal ganz anders aufgestellt. Ne? Dadurch, dass es ist ja eine Disziplin und man geht dann mal eine Stunde vielleicht am Tag laufen. Du hast da ein ganz anderes Programm.
Ja, tatsächlich sieht das natürlich als Triathlet ein bisschen anders aus. Für einen Läufer wahrscheinlich vergleichsweise weniger Laufkilometer. Wir sprechen da so von 70 bis 100 Laufkilometern pro Woche. Aber dann kommen natürlich noch die zwei Disziplinen hinzu und dann sprechen wir eben schon davon, dass ich eben ja 500 bis 600 Kilometer Rad fahre pro Woche und ca. 20 bis 25 Kilometer schwimme und dann kommst du so auf 25 bis 30 Trainingsstunden eben pro Woche und das wäre jetzt akut eben in der unmittelbaren Ironman-Vorbereitung wäre so der Umfang, aus dem ich jetzt auch rausgerissen worden bin. Ne? Also es war bis letzte Woche Mittwoch, lief alles nach Plan, die Trainingswochen sind alle optimal gelaufen, alles im Trainingsprogramm war grün und dann dementsprechend natürlich auch hohe Stunden und klar, im ersten Moment denkt man natürlich, ja fuck, das war jetzt alles für umsonst und da auch wieder dann so ein bisschen eingenordet zu werden, hat mir dann ganz gut getan, indem meine Frau dann zu mir gesagt hat, na, also nichts ist umsonst, so versuchen wir jetzt irgendwie das Beste aus der Situation zu machen, versucht den Kreislauf in Schwung zu halten und dann startet man auch nicht bei Null.
Okay, also das ist genau der Punkt, weshalb du sagst, im ersten Moment denkst du, ist alles umsonst, aber es ist dann eben wichtig, sich klarzumachen, dass man ja dann nicht bei Null startet. Also es ist ja nicht so, als hättest du vorher gar nicht trainiert. Genau. Meinst du das in die Richtung? Okay.
Ja.
Alle Trainingsprogramme stehen auf grün. Das finde ich spannend. Also hast du dann ein Computersystem, wo du alles einträgst?
Ach so,
und dann, oder wie funktioniert das?
Ja, also es ist im Prinzip so, der Trainer, also wir nutzen die Trainingsplattform Today's Plan. Das heißt, der Trainer plant die Woche und du hast halt bestimmte Trainingsvorgaben und wenn dann über die Garmin-Uhr sozusagen das Training beendet wird, wird die Einheit automatisch in Garmin Connect hochgeladen und Garmin Connect ist eben mit Today's Plan verbunden und wenn du die Trainingseinheit so absolviert hast, wie sie der Trainer gerne wollte, dann springt die Einheit eben auf grün. Und wir sagen halt so, ja, wenn die ganze Trainingswoche sozusagen alles grün ist, dann ist es sozusagen der Beweis dafür, dass man einfach gut trainiert hat und alles richtig gemacht hat.
Das heißt, du kannst aber auch gar nicht schummeln. Also nee. Du könntest jetzt nicht hergehen und sagen, lieber Björn Giesmann ist dein Trainer.
Genau.
Ich habe die Einheit gemacht, es lief Hammerbombe gut. Und in Wahrheit hast du auf dem Sofa gelegen. Würdest du wahrscheinlich sowieso nicht machen, weil du ja Profi bist und naja, auch eine gewisse Motivation hast, dass du auch. Ja.
Dann, nee, das würde auffallen. Leider.
Naja, das kann man so und so sehen.
Volle Überwachung. Der gläserne Athlet.
In dem Fall sicher ganz praktisch. Genau, noch eine witzige Anekdote aus dem Buch. Wir sind ja heute im Garmin-Podcast, deswegen kann man dir vielleicht auch mal erzählen. Bei deinem ersten Hawaii-Sieg 2017 war es, glaube ich, da warst du noch nicht bei Garmin als Athlet und dann schreibst du so schön im Buch, ach, ich fand die schon immer toll, aber ich musste die Uhr dann verstecken, weil sie das Sponsoring damals noch abgelehnt hatten.
Absolut, ja, das ist eine ganz witzige Anekdote, ja.
Genau, heute bist du auch offiziell Garmin-Athlet. Tatsächlich habe ich mich gefragt, warum fandest du Garmin schon immer gut? Welche Funktionen gibt es da, die dich überzeugt haben?
Also ich mache den ganzen Spaß ja schon echt lange und bin sozusagen dann Mann der ersten Stunde, als die GPS-Uhren aufkamen, fand ich es halt total toll, dass man die Distanz jetzt plötzlich auch messen kann. Ja, also für mich damals war das, ich bin wirklich noch mit Stoppuhr durch den Wald gelaufen am Anfang. Ja, der Opa erzählt vom Einstieg seiner Karriere. Ich bin 35. Okay, aber ja, damals, wie gesagt, gab es das einfach nicht. Und wir haben uns noch, ich weiß nicht, mein Vater und ich sind damals noch mit dem Mountainbike in den Wald gegangen und hatten eben einen Fahrradtacho dran, der mit einem Speichenmagneten, ein guter alter ne, Kabeltacho, und haben dann mit einer Sprühdose im Prinzip Punkt auf den Baum gemacht, um die Kilometer zu wissen. Und sind dann mit der Uhr über unsere Runde gelaufen und haben halt dann geguckt, okay, jetzt sind die Kilometer so und so schnell gelaufen.
Boah, und was da, war das mühselig.
Ja, voll. Und deswegen war die Garmin-Uhren damals mit GPS waren echte Geschenk des Himmels eigentlich. Und natürlich mega geil. Und so bin ich im Prinzip zu den Uhren gekommen. Und was natürlich heute geht, das ist ja der absolute Knaller. Da ist ja alles möglich momentan. Und teilweise ja fast auch zu viel, ne? Muss man bei aller Garmin-Liebe ja auch sagen. Also da kann man ja auch wirklich sich ein bisschen verrückt machen. Aber natürlich bringt das Trainingsqualität mit sich. Du verstehst deinen Körper besser und du kannst einfach, ja, kannst einfach, glaube ich, nochmal mit Hilfe von den Garmin-Uhren auf ein neues Level irgendwie hochrutschen. Und von daher sind die ganzen Produkte, ich nutze ja auch die Radcomputer, für mich tatsächlich unverzichtbar. Aber ja, offensichtlich braucht Garmin seine Zeit, um sich klar zu werden, dass ich auch ein ganz gutes Testimonial bin. Und ein dritter Platz auf Hawaii war damals noch nicht gut genug. Und das Witzige ist ja einfach, dass ich nichts anderes zu tun habe, als auf der Zielgeraden daran zu denken, oh Mensch, da ist mir irgendjemand mal auf den Schlips getreten, jetzt muss ich die Uhr verstecken.
Ja, das dachte Wahnsinn. Ich auch so. Er denkt nicht, boah, ich gewinne gerade Hawaii, wie krass, dann ich muss die Uhr verstecken.
Ja, also mir bis heute total unverständlich. Ja, aber ist natürlich jetzt eine ganz schöne Anekdote und daraus ist auch eine tolle, vertrauensvolle Zusammenarbeit eben entstanden und ja, wir können heute irgendwie alle drüber lachen.
Ein gutes Happy End, was das angeht,
ja, würde ich sagen.
Nochmal zu den Funktionen. Manches ist auch zu viel. Einmal die Frage, was sind dann deine Lieblingsfunktionen und ja, so welche Leistungswerte sind auch wichtig? Das finde ich auch ganz spannend, weil ich immer so das Gefühl habe, im Triathlon ist man da schon viel, viel weiter als jetzt wir Läufer, wo wir irgendwie so gerade anfangen, dass es eben auch Uhren mit Wattwerten gibt. Da würde mich interessieren, wie schätzt du das ein? Ist das überhaupt sinnvoll fürs Laufen? Denn beim Rennradfahren kennt man es ja irgendwie schon seit immer. Wie viel Watt hast du getreten? So, ja, viele Fragen auf einmal.
Ja, also der Wattmessung beim Laufen stehe ich tatsächlich noch etwas kritisch gegenüber. Ich glaube, es ist kein Wattmesser, wie wir es am Rad haben. Der Wattmesser am Rad funktioniert ja wirklich über zum Beispiel den Messstreifen. Das heißt, du hast einen wirklich gemessenen Wert. Die Wattmessung beim Laufen ist ja ein errechneter Wert und von daher meiner Meinung nach nicht so aussagekräftig wie der Wattwert beim Radfahren. Andere Werte, die eben gemessen werden, bringen natürlich einen enormen Vorteil, sei es Herzfrequenz, sei es die Distanz. Also diese Basics sind eigentlich immer noch auch meine Lieblingsfunktion, weil man da immer noch am meisten irgendwie rausziehen kann. Die Integration von dem Laufsensor finde ich total interessant und kann man auch sehr, sehr viel rausziehen, wenn es um Schrittfrequenz geht. Vor allen Dingen, wenn man jetzt an der Lauftechnik spezifisch noch mal ein bisschen was verbessern möchte, Schrittlänge und Schrittfrequenz sind da zwei Parameter, die ich extrem wichtig finde und wo ich auch gesehen habe, dass in der Entwicklung hin zu den Carbon-Schuhen sich eben extrem viel getan hat, ja, wo man wirklich dann nachhinein sehen könnte, konnte, dass mein Schritt im ersten Ironman mit Carbon-Schuhen, der war letztes Jahr in Tulsa, ich müsste die Daten nochmal genau nachschauen, aber schon eine betrachtliche Distanz einfach länger pro Schritt im Zentimeterbereich eben war. Und das ist dann natürlich einfach ein cooles Tool, um dann wirklich zu sagen, okay, das, was man da entwickelt hat, da bin ich ja zum Glück auch bei Adidas relativ nah dran und helfe den Jungs und Mädels, die Schuhe da schneller zu machen. Das bringt halt wirklich was. Und solche Funktionen, da geht mir tatsächlich das Herz auf.
Ja, ich glaube teilweise, genau, kommt es ja auf jeden Millimeter an, was vielleicht auch jeder Läufer kennt von der berühmten Sprengung in dem Schuh. Allein da schon, ne? Es ist ja ein Millimeter dann echt viel, was das Laufgefühl ausmacht.
Total, ja. Also da sind natürlich die Details entscheidend und ist natürlich auch ein hochindividuelles Thema generell, aber da kann man einfach so viel rausholen und die Entwickler haben immer tolle Ideen, aber die Produkte müssen sich natürlich auch erstmal sozusagen im Feld beweisen und da haben wir einfach jetzt dank Garmin eben valide Daten, auf die wir dann zurückgreifen können und ganz klar sagen kannst, hier, so und so, gleiche Herzfrequenz, gleiche Geschwindigkeit oder gleiche Herzfrequenz, höhere Geschwindigkeit, bei Schrittlänge so und so oder vertikale Oszillation ist ja auch so ein Thema. Also wie stark gehst du hoch und runter beim Laufen? Da kann man schon viel, viel, viel raus messen und das ist ein super interessanter Punkt. Du siehst dann auch einfach im Trainingsaufbau zum Beispiel, siehst auch, wie du effizienter wirst sozusagen, wenn du das mal über einen längeren Zeitraum wieder betrachtest, dir die Daten anschaust. Und fällt einem dann auf, okay, ich werde effizienter oder eben auch nicht, ja, und das dann vielleicht auch das Warnsignal zu sehen und zu sagen, hey, irgendwas stimmt da gerade nicht, ich brauche vielleicht mal ein paar Tage Pause oder muss vielleicht doch nochmal gezielter an der Lauftechnik wieder arbeiten, das bietet, glaube ich, einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Also man kann sich dann schon vorstellen, wie du auch mal einen Nachmittag am Bildschirm klebst und all die Daten anguckst und dann siehst,
ah, ja, okay. Ja, klar, da bin ich ja auch ein Triathlet, ja, durch und durch, klar.
Okay, spannend. Ja, also solche Daten wie die Auf- und Abbewegung, ich weiß nicht, ich hatte gerade den Vergleich im Kopf, ist das dann so ein bisschen wie der Windkanal beim Radfahren? Also, dass man solche Daten erheben kann, um sowas zu verbessern?
Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es ist einfach ein wichtiges Analysetool. Wenn du heute in der Weltspitze irgendwie mitreden willst, dann musst du da einfach up to date sein, ja. Und dann bin ich auch glücklich, dass ich einen Trainer an meiner Seite habe, der eben auch einen wissenschaftlichen Zugang zu der ganzen Geschichte hat. Und dann kann man da einfach auch noch einen richtigen Schritt vorwärts mitmachen. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, das nennt sich Laufeffizienz eben in Garmin Connect und da wird eben die Schrittfrequenz, die Schrittlänge, das vertikale Verhältnis, ne, vertikale Bewegung und die Bodenkontaktzeiten eben gemessen. Im Rechts-Links-Vergleich, wie lange bist du auf dem Boden, wie viel Zentimeter bist du im Durchschnitt in der vertikalen Bewegung gewesen. Und das sind einfach Daten, die kann man sich dann schön immer mal wieder anschauen und gucken. Natürlich immer wichtig, mit der gleichen Geschwindigkeit zu vergleichen, wie man da besser wird. Ja.
Und das fand ich auch spannend, um nochmal einen kleinen Bogen zum Buch zu schlagen, dass du ja heute immer als sehr, sehr guter Läufer im Triathlon gelobt wirst und hast ja auch 2017 dann direkt mal den Streckenrekord im auf der Laufstrecke auf Hawaii verbessert.
Ja, das war 2016, aber...
Ach, Entschuldigung.
Ja, kein Problem.
Aber auf jeden Fall bist du im Laufen schon ganz gut, könnte man so sagen. Und das war nicht immer so, sondern dir haben tatsächlich Leute auch gesagt, so wie du läufst, das geht ja nicht. Und dann hast du ja tatsächlich auch dir angeguckt, wie geht das besser. Also daran sieht man, glaube ich, ganz gut, dass es wirklich was bringt.
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, unter Läufern so ein allgemeiner Irrglaube, dass man sich einfach die Laufschuhe anzieht und losstiefelt. So einfach ist es, glaube ich, nicht. Und vor allem, wenn man irgendwie seine persönlichen Bestleistungen irgendwie verbessern will, wenn man sehen will, wie weit man selber kommen kann, dann ist es schon wichtig, sich mit der Laufökonomie auseinanderzusetzen. Und die ist eben zu verbessern. Da gibt es ja mittlerweile echt gute Konzepte, mit denen man arbeiten kann. Ich habe da ja seit 2011 mit Wolfgang Schweim Running Wolf sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, das immer weiterentwickelt. Und da kann ich halt aus eigener Erfahrung sagen, dass es super wichtig ist. Und vor allen Dingen im Ironman natürlich dadurch noch durch die Ermüdung vom Radfahren und vom Schwimmen ist es natürlich umso wichtiger, auf die letzten 20 Kilometer dann im Ironman noch einen gescheiten Laufschritt hinzubekommen und nicht komplett zusammenzusacken, weil einem die Muskeln versagen. Und das erhält auch immer mehr Einzug in den Breitensport, spätestens auch mit der Entwicklung der Carbon-Schuhe. Ja, hat sich da einfach viel getan, dass sich die Leute damit auseinandersetzen. Und ja, man läuft einfach besser, das Laufen macht viel mehr Spaß, man ist viel verletzungsresistenter hat einfach nur positive Aspekte.
Laufen macht Spaß als Stichwort. Es klang schon so ein bisschen durch, dass es ja aber auch extrem harte Arbeit ist, Profi-Triathlet zu sein, gerade auf der Langdistanz. Kannst du sagen, wie viel Prozent ist Spaß und wie viel Prozent ist echt Quälerei? Oder lässt sich das nicht so aufdröseln?
Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Das hängt natürlich auch so ein bisschen von den Gegebenheiten ab. Ich glaube, so in unseren normalen mitteleuropäischen Gefilden, wenn man da das Training 100% draußen durchziehen müsste, dann wäre wahrscheinlich 80% Quälerei. Und dann im Sommer schwenkt es dann um. Dann hast du 80% Spaß im Training und der Rest ist Quälerei. Ja, also ganz schwer zu sagen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man so drauf ist. Und bei mir macht es halt echt erst richtig Spaß, wenn ich halt fit bin, wenn ich merke, okay, das geht voran, es fühlt sich leichtfüßig an und so. Ich glaube, das geht jedem so. Aber wenn dann irgendwas das Training sich dann in der fünften Woche, wo du über 30 Stunden trainierst, so aufsummiert, dann muss man sich schon echt rausquälen und dann fällt es einem nicht leicht. Aber im Endeffekt, ich bin total happy und gerade merke ich es ja wieder, wie sehr ich das vermisse. Durch die Verletzung bekommt man ja dann immer wieder auch eindrucksvoll, was heißt immer wieder, ich bin zum Glück noch nicht so oft verletzt gewesen, aber man bekommt einfach eindrucksvoll mal vor Augen gehalten, was passiert so mit der Einstellung zum Sport, wenn man es halt weggenommen bekommt. Und das finde ich dann ganz ganz interessant auch zu sehen, wie viel es einem bedeutet und wie schnell man das dann doch auch vermisst.
Da kommt dann auch so die intrinsische Komponente durch. Also es ist ja dann so, dass du jetzt nicht nur den Wettkampf vermisst und die tolle Stimmung, wenn da dann auch Leute normalerweise an der Strecke stehen, sondern ja, eben auch das Ganze, was vorher die eigentliche Arbeit ist.
Ja, total. Das
ist schön zu hören, dass das eben nicht nur Arbeit für dich ist.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, es ist am Ende des Tages immer noch mein Traumjob. Dafür habe ich im Prinzip meine ganze Jugend hart gearbeitet und das kommt ja auch irgendwo her. Der Bewegungsdrang war schon als Kind da ich bin da eigentlich jeden Tag dankbar dafür, dass ich das machen kann, was ich so Tag ein Tag aus mache und bin da einfach wirklich mega glücklich.
Schön. Letztes Jahr, also 2021, gab es dann auch endlich wieder Wettkämpfe. Das war ja so ein bisschen, ja, irgendwie nicht so gut planbar. Also dann Tulsa und Rot waren die großen Highlights, die man so mitbekommen hat. Die hast du auch beide gewonnen. Wie wichtig war es aber da dann trotzdem, dass es wieder Wettkämpfe gab? Das ist noch eine Frage, die mich interessierte.
Das war eine totale Erleichterung. Auch wenn beide Wettkämpfe unter strengen Auflagen stattgefunden haben, ist einem also ist mir auch klar geworden, dass ich der Bezug zum Wettkampf an sich schon auch nochmal geändert hat, dass ich damit deutlich weniger intrinsischen Druck rangegangen bin, dass ich halt wirklich mir deutlich weniger Stress gemacht habe vor dem Wettkampf, weil ich einfach nur happy war, dass es überhaupt stattfindet.
Mhm.
Und in Rot war es ja dann zum Beispiel auch so, dass dann sich viele Zuschauer trotzdem an der Strecke eingefunden haben, obwohl es eigentlich hieß, dass keine Zuschauer da sein dürfen. Wir haben dann im Nachhinein auch glücklicherweise erfahren, dass es keinen nachweisbaren Covid-Fall aufgrund der Veranstaltung in Rot gegeben hat, was halt auch mega geil war. Und da wurde dann auch schon nochmal so dieses Gesamtpaket dann einfach einem vor Augen geführt, was halt wirklich, wie toll es ist, wenn man dann Fans auch an der Strecke stehen hat, die einen richtig cool anfeuern. Ja, aber im Generellen wirklich dieses Dankbarkeit, wieder rausgehen zu dürfen, wieder die Emotionen eines Wettkampfs zu spüren und die Aufregung vor dem Wettkampf auch zu genießen, weil sie endlich wieder da ist und nicht dadurch zu blockieren und sich den mega Stress zu machen, oh mein Gott, ich bin total nervös, ich kann bestimmt gleich keine Leistung bringen. Da hat sich wirklich der Zugang dazu komplett auch geändert.
Und du hast ja auch in den letzten Jahren jetzt mittlerweile schon auch so ein bisschen mehr Fokus auf die mentale Komponente gelegt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, du warst ja schon mal im Runner's World Podcast zu Gast. Das war Anfang 2020 und da warst du gerade erst, so, da war das noch relativ neu mit Trainerwechsel und jetzt auch Mentalcoach. Was hat sich da bei dir getan in den letzten 2 Jahren?
Ich habe einfach beigebracht bekommen, meine Gedanken etwas besser zu steuern und zu hinterfragen und in die richtigen Richtungen zu lenken. Das ist mega befreiend und da hat sich auf jeden Fall die Arbeit mit dem Sportpsychologen gelohnt und hat mir dann auch dazu verholfen, einfach nochmal einen anderen Bezug auch zu Situationen zu bekommen, in denen ich vielleicht vorher blockiert hätte. Das wiederum hat dazu geführt, dass ich einfach viel mehr Bock auf die ganze Geschichte habe und viel mehr Spaß daran habe.
Und du sozusagen ein noch glücklicherer Athlet bist.
Total.
Mit deinem Trainer Björn Gilsmann, mit dem du seit 2019, richtig?
Ja, also Ende 2019. Ende so Dezember. Okay. November, Dezember haben wir angefangen, 2019.
Okay. Also Ende 2019 zusammenarbeitest. Genau. Habt ihr das Ziel definiert, so einen Hawaii-Sieg innerhalb der nächsten 3 Jahre?
Ja.
Wäre ein gutes Zeit. Ziel. Somit wäre ja jetzt eigentlich 2022 dann der Sieg auf Hawaii auch fällig.
Ja. No pressure.
Nein, gar nicht.
Nee. Du, ja, das ist die Anforderung an uns selber, die wir uns als Ziel gesteckt haben. Und ich glaube, ich habe letztes Jahr zweimal bewiesen, dass ich deutlich durchaus auch in der Lage gewesen wäre, körperlich da um den Sieg mitreden zu können. Habe gezeigt, dass ich mich in allen Disziplinen stark verbessert habe und glaube, dass ich da auf jeden Fall ein Kandidat gewesen wäre, in Kona eben ganz vorne zu landen. Konnten wir halt nicht wissen, dass jetzt zweimal Hawaii in Folge abgesagt wird. Von daher, ja, jetzt geht alles in die richtige Richtung. Nach der OP haben wir den vollen Fokus da drauf und dann probieren wir es, probieren wir unser Glück. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Björn der richtige Mann für diesen Weg ist. Wir haben immer noch viele Ideen, wo wir ansetzen können, um mich vielleicht noch 0,5% schneller zu machen. Und das ist nach wie vor eine sehr, sehr coole Zusammenarbeit. Und da freue ich mich auch auf die nächsten Jahre noch. Und ganz ehrlich, wenn es dieses Jahr nicht sein soll, dann vielleicht übernächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Also ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir zum Glück.
Du bist ja sozusagen erst im besten Triathlon-Alter. Und die Frage wäre jetzt gewesen, genau, gelten diese 3 Jahre jetzt eigentlich unter den Umständen? Aber ich höre schon, du bist da auch insgesamt dann vielleicht entspannter geworden, gelassener.
Ja, ich meine, da kann man sich jetzt nicht stressen. Also wie gesagt, ich habe im letzten Jahr alles dafür getan, dass ich da sein könnte, wenn eben der Wettkampf stattfindet. Und das lag einfach nicht in unserer Hand. Von dem her, ich kann das ja immer auch nur, sage ich ja auch wieder im Buch ganz oft, ich kann ja nur das kontrollieren, was irgendwie in meiner Macht steht. So. Und eine Wettkampfabsage, ja, die ist einfach nicht in unserer Macht und von dem her, ja, kann man das nicht kontrollieren.
Wir müssen aber natürlich auch noch einen kleinen Ausblick wagen, wo wir jetzt schon bei der Zeit nach der WM 2022 sind. Genau, hast schon gesagt, die nächsten Jahre soll es auf jeden Fall weitergehen mit dem Triathlon und dir. Gibt es da schon Ziele?
Also, du meinst jetzt für nach der Karriere oder innerhalb dieser restlichen Zeit, die mir jetzt, also wie meinst du?
Im Prinzip beides so. Also, wenn du dann jetzt dieses Jahr wieder die Hawaii-WM gewonnen hast, was kommt dann?
Da kommt erstmal eine riesengroße Party mit vielen Freunden und viel Alkohol. Und dann schauen wir weiter. Vielen Bier und das definitiv, das wird dann erstmal ausgiebig gefeiert. Nee, was kommt danach? Denn, am Ende des Tages habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich liebe irgendwie das, was ich tue und da wird sich an meiner Ausrichtung wird sich nicht viel ändern. Ja, das ist, es wird auch dann 2023 und 2024 und 2025 und darüber hinaus wird es einfach Triathlon sein. Immer weiter noch nach dem nächsten Level suchen und diese ja unglaubliche Reise da irgendwie weiter fortzusetzen, sowohl sportlich als auch menschlich, glaube ich. Und ja, mache es so lange, wie es geht und so lange, wie es mir taugt. Und momentan macht es mir extrem viel Spaß und von dem her würde sich nach einem Sieg in diesem Jahr nichts ändern. Ich werde auch nicht glücklicher oder unglücklicher dadurch. Ja, also ich muss, glaube ich, niemandem mehr was beweisen. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding, was ja auch vielen Athleten irgendwie Druck macht, dass sie dann das Gefühl haben, okay, ja, ist irgendwie so ein, ich muss jetzt irgendwie nochmal unbedingt irgendwas beweisen. Aber über den Punkt bin ich auch raus.
Ich wollte gerade sagen, also
für mich halt, ja.
Du warst da ja sicher auch mal an dem Punkt, ne? Kannst du sagen, wann das vorbei war?
Ich glaube, als ich 2019 aussteigen musste, haben sich danach in den Wochen hat sich viel getan. Ja. Und also man hätte jetzt vielleicht gedacht, okay, mit dem Sieg 2018 war eher so das Gefühl, okay, ich habe das wirklich drauf, ich habe das auch verdient, da oben zu stehen. Das ist dann endgültig sozusagen eingedrungen. Wirklich im Winter 2019, 2020, da hat sich einfach auch von der Einstellung her so viel geändert. Da ist mir so viel klar geworden. Also da lag echt eher der Schlüssel in der Niederlage als im Sieg, um mich da weiterzuentwickeln.
Ja, verrückt. Also man könnte das dann ja vielleicht so runterbrechen, ja, dass die Niederlage wichtiger war als der Sieg zuvor. Interessant.
Hat definitiv viele, 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 viele positive Dinge in Gang gesetzt. Ja. Und das ist ja, glaube ich, der Trick, ne? Also aus diesen Tiefschlägen dann das Positive rauszuziehen und weiterzumachen und sich nicht so sehr mit dem Negativen befassen, ist, glaube ich, absolut ein Schlüssel.
Und das hast du ja auch schon geschafft, eben mit den genannten Siegen letztes Jahr zum Beispiel, die da ja auch nochmal ja, für dich persönlich sehr, sehr wichtig waren, glaube ich.
Ja, total. Ja, absolut.
So wieder ein gutes Vorbild und Beispiel dafür, dass man sich nicht unterkriegen lassen sollte.
Danke.
Vielleicht zum Abschluss, dürfen wir das jetzt, also die letzten 1,5 Zeilen des Buchs vorlesen, ist eigentlich, nee, können wir nicht machen.
Also ich habe kein Problem damit. Spoiler, Achtung, Spoiler, muss man
Spoiler,
sagen.
Genau. Wer das Buch noch lesen möchte und nicht wissen möchte, was die letzten 1,5 Zeilen sind, genau, der hört jetzt mal kurz weg. Du schreibst da, ich bin kein Getriebener mehr, aber fertig bin ich noch lange nicht. Das lässt noch auf viele großartige Triathlon-Momente hoffen. Ich freue mich drauf. Ich glaube, viele Leute freuen sich drauf, dich noch bei Wettkämpfen zu sehen und freudig strahlend über die Ziellinie zu rennen.
Danke, ich auch sehr. Und ich freue mich, auf der anderen Seite die strahlenden Menschen zu sehen, die man mit so einer sportlichen Leistung auch glücklich machen kann. Die vielen Kinder, die man erreicht, die dann vielleicht den Ausdauersport doch über den Fußball oder den Fußball jetzt zu kritisieren, sich entscheiden und sagen, hey, das ist irgendwie ja auch eine Möglichkeit und ist ja viel cooler und ist eher mein Ding. Ja, und das gibt einem ja auch viel zurück. Da freue ich mich sehr drauf.
Patrick, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke ins Leben eines Profisportlers, Triathlon-Weltmeisters, jetzt auch Buchautors. Ich fand es sehr spannend, das Buch zu lesen. Kann es auf jeden Fall empfehlen, das zu tun. Danke, dass du heute im Podcast bei uns zu Gast warst. Und alles Danke. Gute erstmal für die Reha und dann natürlich auch bei allen Wettkämpfen und im Training weiterhin.
Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Das sind doch schöne Aussichten, optimistische Aussichten am Ende unserer Podcast-Folge, die in Kooperation mit Garmin entstanden ist. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, ihr was draus mitnehmen konntet und vielleicht habt ihr ja jetzt sogar auch Lust bekommen, mal einen Triathlon auszuprobieren. Muss ja nicht gleich die Langdistanz sein. Bei uns auf runnersworld.de findet ihr auch dazu Tipps und Tricks, auch Trainingspläne und auch zu verschiedenen Garmin-Uhren haben wir da Testberichte für euch. Da könnt ihr euch die Funktionen auch nochmal ganz genau im Einzelnen durchlesen. Also schaut da gerne mal vorbei. 2 Wochen Zeit habt ihr jetzt. Dann gibt's die nächste Podcast-Folge. Seid gerne wieder dabei. Wir würden uns sehr freuen. Ich bin Eda Wildner und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.